Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Die psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, die soll uns heute beschäftigen. Und wir gehen der Frage nach, was kann Schule leisten, um da zu unterstützen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Dass die Welt um uns herum so richtig in Ordnung ist, nein, ich glaube, das kann man nicht wirklich behaupten. Denn wenn man sich anschaut, was los ist, dann sieht man schon, da sind zahlreiche Krisen, die wir beobachten können. Die Klimakrise ist eins, der Krieg in der Ukraine natürlich. Dann sowieso, wenn wir auf die Gesellschaft und erst recht aufs Schul- und Bildungssystem schauen, Corona und alles, was da dran hängt. Und von daher ist es kein Wunder, dass aktuelle wissenschaftliche Studien immer wieder zeigen, Schülerinnen und Schüler, die stehen im Moment massiv unter Druck und ihre Lehrkräfte übrigens auch. Eine neue Studie von Psychologinnen und Psychologen der TU Dortmund hat gezeigt, obwohl die Kinder und Jugendlichen fast überall wieder in den normalen Präsenzunterricht zurückgekehrt ist, ist ihr Wohlbefinden weiterhin beeinträchtigt und noch nicht wieder auf dem Stand von vor der Krise angekommen. Und wir wollen das nutzen, um heute hier bei Campus und Karriere darüber zu diskutieren, was Schule tun kann und was Schule tun sollte, um in dieser Situation dagegen zu halten. Zum Beispiel die Frage, wie Lehrkräfte reagieren können auf dieses Krisenszenario, in dem sich ihre Schülerinnen und Schüler bewegen. Brauchen wir vielleicht sowas wie ein eigenes Fach für psychische Gesundheit oder so etwas wie psychologische Grundbildung in den Lehramtsstudiengängen? Und dann stellt sich natürlich in diesem Zusammenhang und gerade zu dieser Jahreszeit auch die Frage, welche Rolle spielen die Ferien eigentlich? Sollen wir die nutzen, um Lernlücken zu schließen? Oder sollen wir andersrum sagen, egal, Lernlücken macht nichts? Wir setzen jetzt auf Erholung bei den Kindern und Jugendlichen. Alles das wollen wir diskutieren, gerne mit Ihnen. Ich freue mich, wenn Sie sich melden und ich bin auch nicht alleine, sondern wir haben eine Runde mit drei Expertinnen zusammengestellt, die aus ganz unterschiedlicher Perspektive, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Charlotte Hanisch. Sie ist Professorin für Psychologie und Psychotherapie in Heilpädagogik und Rehabilitation, ein langer Titel, aber auch Leiterin der Psychotherapeutin Kinder- und Jugendambulanz an der Universität zu Köln. Hallo Frau Hanisch, ich begrüße Sie.
Hallo, vielen Dank.
Mit dabei außerdem Astrid Krämer. Sie ist am Zentrum für Lehrerinnenbildung ZFL der Universität Köln für die Ausbildung von Lehrkräften zuständig, heute aus Stuttgart zugeschaltet. Hallo Frau Krämer.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und ebenfalls in Stuttgart im Studio Jette Wagler. Sie ist Schülerin und Mitglied im Landesschülerbeirat Baden-Württemberg. Guten Tag, Frau Wagler.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Frau Wagler, ich habe gerade schon so ein bisschen beschrieben, was es an möglichen Perspektiven gibt oder an möglichen Aspekten, an möglichen Faktoren, die Ihnen möglicherweise auf der Seele liegen. Wie geht es Ihnen als Schülerin und wie geht es Ihnen, Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern?
Also aktuell, also in der aktuellen Lage geht es uns eigentlich wieder einigermaßen gut. Natürlich gibt es noch gewisse Sachen, die übrig geblieben sind vom Lockdown, also gewisse Dinge, die einfach auf der Strecke geblieben sind durch das ganze Homeschooling. Aber im Großen und Ganzen geht es jetzt vor allem mir und meinen Mitschülern und den vielen Schülerinnen und Schülern in Baden-Württemberg einigermaßen wieder gut.
Wenn Sie sagen, da ist noch ein bisschen was liegen geblieben, was ist das?
Ja, das ist natürlich, kommt ganz auf die Fächer an, kommt ganz drauf an, wie das Homeschooling an der jeweiligen Schule eben abgelaufen ist, kommt natürlich dann auch immer ganz genau auf die einzelnen Lehrer an. Deswegen zum Beispiel bei mir persönlich wäre es jetzt was in Mathe, was in der 11. Klasse einfach ein bisschen hängen geblieben ist. Da muss ich noch einiges nachholen, aber ansonsten kommt es eben ganz auf die Schüler an.
Wir schauen uns das heute noch ein bisschen an und hören natürlich auch von Anruferinnen und Anrufern, wie es denen denn so geht. Wenn Sie Lust haben mitzudiskutieren, 00800 4464 4464, das ist die Nummer hier im Studio. Und ich habe eben gesagt, dass es eine ganze Reihe von Studien gibt. Unter anderem hat auch die Universität Wuppertal in den vergangenen Tagen eine Studie veröffentlicht mit der Frage, wie geht es eigentlich Grundschulkindern nach Corona und oder gerade in den Krisen. Und da stellte sich heraus, dass zum Beispiel Kinder selbst sagen, es gibt eine stark erhöhte Aggressivität. Also die nehmen das bei sich selber wahr. Und da sagen die Forscherinnen und Forscher, das ist schon eher ungewöhnlich. Und sie sagen, dass diese Aggressivität insbesondere bei Kindern und Jugendlichen feststellbar ist, die auch selbst starke Zukunftsängste entwickelt haben in den vergangenen Monaten. Und dass Kinder der 3. und 4. Klassen im Schnitt deutlich eingeschränkt sind, deutliche Lücken haben bei ihrem sozialen Lernen und sozialen Verhalten. Ich hatte eben gesagt, dass Sie, Frau Hanisch, in der psychotherapeutischen Kinder- und Jugendambulanz tätig sind, dort leitend. Mhm. Sind das auch Befunde, die Sie so aus dem Alltag bestätigen können?
Ja, würde ich schon sagen. Also wir haben deutliche Erhöhung der Anmeldezahlen, sowohl im Kindesalter als auch im Jugendalter. Und gerade im Kindesalter spielen immer aggressives Verhalten, unaufmerksames Verhalten, hibbelig sein, eine besonders große Rolle. Und manchmal wissen wir nicht so richtig, was da eigentlich hintersteckt. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass hinter aggressivem Verhalten eigentlich Traurigkeit oder Ängstlichkeit sozusagen dem zugrunde liegt. Und das würde ich schon sagen, dass das etwas ist, was jetzt gerade im Kindesalter deutlich nochmal gestiegen ist.
Wie kommen die Kinder und Jugendlichen zu Ihnen? Melden die sich selbst? Melden sich die Eltern? Melden sich Lehrkräfte?
Also die Eltern melden an, im Kindesalter zumindest. Im Jugendalter können die Jugendlichen das auch selber machen. Häufig sprechen natürlich Lehrkräfte die Eltern an, dass sie sich Sorgen machen und dass sie eben empfehlen, dass die Eltern sich um Unterstützung bemühen sollen. Oder aber zum Beispiel kinderärztliche Praxen. Also eigentlich alle, die mit den Kindern zu tun haben, aber meistens eben die Eltern, weil sie sich Sorgen machen.
Astrid Krämer, ich hatte gesagt, Sie sind am ZFL, dem Zentrum für Lehrerinnenbildung an der Uni Köln, tätig, schauen dort auf die, wie soll man das sagen, den professionellen Blick auf das, was an Schulen passiert. Welche Veränderungen haben Sie in diesem krisenbehafteten Umfeld in den letzten Monaten, vielleicht 2 Jahren, wahrgenommen?
Ja, wir haben im Grunde auch das festgestellt, was die Studien jetzt hergeben. Wir sind aufgrund von zahlreichen Projekten mit Schulen eng vernetzt, haben also auch mit Lehrkräften Kontakt und die melden genau das zurück. Also die sagen, diese Zeit ist jetzt nicht einfach vorbei, sondern es ist vieles übrig geblieben für die Kinder, für die Jugendlichen und wir müssen da jetzt sehr hart arbeiten. Wir brauchen auch wirklich zusätzliche Ressourcen, um das wieder aufzuarbeiten. Und was Sie gerade gesagt haben, dass da vielleicht mehr Aggressivität festzustellen ist, auch das bekommen wir rückgemeldet. Wir machen zahlreiche Projekte mit Studierenden, die dann an Schulen gehen, die mit Schülern und Schülerinnen arbeiten und versuchen darüber auch einen Beitrag zu leisten, ne, dass da eine zusätzliche Unterstützung reinkommt.
Wenn Sie sagen, da fehlen Ressourcen, welche sind das primär?
Ja, also was wirklich dringend gebraucht wird, glaube ich, in diesem ganzen Themenkomplex ist Zeit. Ne? Wenn wir jetzt auch auf psychische Erkrankungen oder Befindlichkeiten schauen, Lehrkräfte brauchen Zeit, um überhaupt etwas wahrnehmen zu können bei den Kindern. Wenn die also nun 28 Stunden unterrichten in 30er Klassen, ist so viel Zeit ja nicht da. Und dafür haben wir zum Glück inzwischen an vielen Schulen weiteres Personal. Wir haben ja auch Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen an Schulen. Das ist aber auch nicht immer flächendeckend der Fall. Also das ist so eins, wo ich wirklich dringend dazu raten würde, ne? Dass wir versuchen, das noch aufzustocken. Die multiprofessionelle Zusammenarbeit ist sehr, sehr wichtig in diesem Bereich. Dass eben auch Lehrkräfte sagen können, ich habe was beobachtet bei einem Kind, ich mache mir Sorgen. Kann vielleicht mal jemand auch alleine mit dem Kind eine Stunde arbeiten, draufschauen, vielleicht auch mal mit der Familie sprechen. Ich glaube, hier braucht es wirklich ein gemeinsames Arbeiten.
Frau Wagler, haben Sie das aus Schülerinnenperspektive so wahrgenommen, dass da Ressourcen aufgebaut oder ausgeweitet wurden jetzt in den letzten Monaten?
Also ich persönlich jetzt tatsächlich nicht. Also weder an meiner Schule noch habe ich irgendwie Rückmeldungen erhalten, dass eben in diesem Bereich ja was weiter ausgebaut wurde. Also und ja, wie gerade schon gesagt wurde, man braucht natürlich gewisse Zeit, um neue Dinge ja aufzubauen, um sich mit neuen Sachen und Modellen zu beschäftigen. Aber tatsächlich ist bei uns bisher noch nichts angekommen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass der Schulalltag gedrängter ist, wenn Sie sich so Ihre letzten Wochen jetzt nochmal vor Augen führen?
Also tatsächlich nicht, nein. Also ich bin der Meinung, wir sind eigentlich in einem relativ normalen Rhythmus.
Das ist interessant. Sie, Frau Hanisch, bekommen ja eher die Fälle sozusagen zu Gesicht. Die tauchen bei Ihnen auf, wo es Probleme gibt.
Ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es am aktuellen Schultag liegt oder eben an dem, was wir eben schon gesagt haben, was übrig geblieben ist, also was in den letzten 2 Jahren nicht gelernt wurde. Und das ist zum Beispiel natürlich, wie verhalte ich mich in der Gruppe, wie komme ich mit Gefühlen klar, Stress oder neue Situationen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Kinder und Jugendliche auch, die da ja etwas ungeübter gerade aktuell sind. Und natürlich, ich sehe diejenigen, die eben nicht alleine klarkommen. Das ist natürlich eine Auswahl. Schön, wenn es Frau Wagler da andere Erfahrungen macht. Das ist ja auch die große Gruppe. Die schafft das ja auch, ne? Aber zu uns
Haben wir da Zahlen? Kann man sagen, wie viele es schaffen und bei wie vielen man vielleicht ein bisschen genauer hingucken müsste?
Naja, also ne, das ist immer die Frage, was man anlegt, wenn man jetzt sagt, okay, normalerweise in Anführungsstrichen, also abseits von Corona gehen wir von ungefähr 20% psychische Auffälligkeiten aus bei Kindern und Jugendlichen. Und im Moment scheint es so zu sein, dass wir eher von 30% ausgehen können. Trotzdem, also das heißt nicht, dass diese 30% Unterstützung brauchen. Ne? Die meisten kriegen das mit den Ressourcen, die sie haben und Unterstützungsmaßnahmen, die so im Alltag vorhanden sind, gut hin. Also ja, total schwer zu sagen. Ich bin auch echt mal gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, dass wir noch lange davon reden werden.
Wie bewerten Sie, wie beurteilen Sie drei das denn, wenn man darüber diskutiert, sowas wie ein eigenes Schulfach psychische Gesundheit oder Resilienz oder wie immer man das da nennen möchte, einzuführen? Wäre das was?
Auf jeden Fall.
Frau Hanisch ist sehr dafür.
Genau. Also das ist ja gerade, um sozusagen vorzubeugen, ne? Also insgesamt Gesundheit zu fördern, wie Sportunterricht.
Ja, da würde ich mich anschließen. Wir haben das, glaube ich, in den letzten Monaten auch schon gelesen und gehört, dass einige Schulen das Fach Glück eingeführt haben. Mhm. Ich würde vielleicht so über psychische Gesundheit noch hinausgehen, ne, dass man das so ein bisschen weiter fasst. Und dort werden dann eben Übungen gemacht in Selbstwahrnehmung, Umgang mit Krisen. Es wird versucht, die Resilienz von Kindern und Jugendlichen zu stärken und das in ein eigenes Fach zu packen. Das finde ich doch eine ganz clevere Idee. Das ist bisher ein Wahlfach, also es ist jetzt nicht verpflichtend, aber da würde ich echt gerne weiterdenken in diesem Bereich.
Wird sowas auch unter Schülerinnen diskutiert?
Ja, tatsächlich. Also gerade hier beim Landesschülerbeirat kriegen wir ganz oft die Rückmeldung, dass da viele Schülerinnen und Schüler schon sehr reflektiert sind und sich tatsächlich solche Fächer wie Glück wirklich wünschen würden. Ob es jetzt als Wahlfach oder Pflichtfach ist, ist erstmal jetzt vollkommen egal am Anfang. Aber es gibt viele, die sich das wünschen. Aber natürlich machen sich da auch dann schon viele Gedanken und sagen, wir wissen aber gar nicht, welches Fach wir denn an ersetzen wollen, also welches Fach wir lieber weglassen wollen würden, um es durch das Fach Glück zu ersetzen, da wir dann tatsächlich einfach mit der Stundenanzahl in der Woche ein kleines Problem haben. Aber prinzipiell, ja, da gibt es ein sehr großes Interesse für.
Schauen wir mal, wie unsere Hörerinnen und Hörer das beurteilen und bewerten. Wir haben einen Anruf aus Bayern, aus Traunstein von Herrn Dänrich, wenn ich das richtig sehe. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Dr. Dänrich mein Name und ja, ich habe jetzt mit großem Interesse Ihre Sendung verfolgt. Ich kann das nur unterstreichen, was die eine Mitwirkende da gesagt hat, nämlich dass multiprofessionelle Arbeit an den Schulen dringend notwendig ist, denn die eine einzige schulpädagogische Säule allein, also die Lehrerschaft, ist doch da jetzt immer mehr überfordert mit den Herausforderungen der Schüler, die mit sehr starken psychischen Belastungen nach der Corona-Krise in den Unterricht kommen. Und ob das jetzt Suizidalität ist, selbstverletzendes Verhalten, PTBS,
posttraumatische Belastungsstörungen,
sexuelle Missbrauchsfälle, also wirklich von den Schulstufen 5 bis 10. Und wir arbeiten schulfest in einer Schule mit 450 Schülern an 1,5 Stellen.
Sie sind selber in diesem Bereich tätig?
Ich bin selber in dem Bereich tätig. Ich bin Sozialpädagoge und habe auch eine psychotherapeutische Probezeugung absolviert. Und wir machen dort Einzelfallhilfe und Case Management. Und wollen eben, und die Schüler und Schülerinnen, die ihre Sorgen loswerden wollen, ihren Leidensdruck lindern wollen, die kommen zu uns, ohne dass die Lehrerinnen und Lehrer sie daran hindern, haben dort die Möglichkeit, sich schultäglich besprechen, ihre Sorgen mitzuteilen. Wir machen natürlich auch Elternarbeit, beraten auch die Lehrerinnen und Lehrer, wenn die Auffälligkeiten bemerkt haben. Und wir schauen halt auch durch Sozialprojekte, zum Beispiel durch das Mobstop. Das ist so ein Peer-Group-Projekt, wo die Schüler selber in einer Vierergruppe in der Klasse darauf achten, dass kein Mobbing vorkommt. Und wenn es ja vorkommt, wird es auch verfolgt, geahndet und aber auch.
Sie ernten hier viel anerkennendes Nicken, wenn ich in der Runde das richtig sehe.
Ja, ich, genau, anerkennendes Nicken ist schon gesagt worden. Die Frage ist ja immer bei uns in den, also ne, wenn Sie, wie Sie ganz recht gesagt haben, multiprofessionelle Teams braucht es oder multiprofessionelle Zusammenarbeit. Ich glaube, wo wir noch aufholen müssen bei der Frage, wer ist für was zuständig. Ne? Oft mache ich dann die Erfahrung, dass Schulen denken, sie wären für das Lösen dieser psychischen Probleme oder vielleicht sogar klinisch relevanten psychischen Störungen zuständig. Und das sind sie natürlich nicht. Es geht darum, dass man Zusammenarbeit weiter verweist und eben überlegt, wie man alle Ressourcen gut zusammenbringen kann.
Aber wenn Sie sagen, Sie sind nicht für das Lösen zuständig, wofür sind Sie dann zuständig? Fürs Erkennen?
Ja, und da sind Sie natürlich, ist Schule so viel näher dran als wir. Ne? Bei uns ist die Schwelle gerade für bestimmte Gruppen viel zu hoch. Die kommen bei uns gar nicht an.
Herr Dänrich, wie ist das denn bei Ihnen organisiert im Schulalltag? Wie sind Sie denn für Schülerinnen und Schüler erreichbar?
Also wir sind dort ansprechbar von 8 bis 16 Uhr schultäglich.
Ja.
Und das heißt, dass die Schüler zu uns kommen, nachdem der Lehrer, Lehrerin ihnen das gestattet hat, dass sie da kommen können. Oder die rufen bei uns an und fragen, wann wir da Zeit haben. Und dies ist also eine sehr offene Gestaltung. Und ich muss da leider widersprechen, zu sagen, dass die Schule dafür nicht zuständig ist. Wenn man sagt, wir sind ein sozialer Lernraum, Trainingsfeld, sage ich immer, Trainingscamp. Und man kann dort unglaublich viele Dinge schon voranbringen. Natürlich im Netzwerk, wenn wir merken, es braucht eine weitere klinische oder ambulante psychotherapeutische Hilfe. Das ist schon klar. Aber die Hauptarbeit, auch dann in Zusammenarbeit, wenn es ganz schlimm kommt mit dem Jugendamt, wenn Kindeswohlgefährdung auftaucht, natürlich dann auch im Zusammenwirken mit dem Jugendamt. Aber die Schülerinnen verbringen ja ihre Hauptarbeitszeit in Anführungsstrichen in der Schule von 8 bis 16 Uhr und haben da, dann eben die Gelegenheit, anders als zu Hause oder gegenüber dem Lehrer bei uns im geschützten Rahmen, so wie in einem Beichtstuhl geschützt, wir haben ja auch Schweigepflicht, ihre Dinge zu offenbaren. Und wichtig ist auch, dass man sieht, die Schüler sollen auch eine Perspektive entwickelt bekommen, wie geht's weiter nach der Schule. Also schon in der 6. Klasse haben wir dann Boys Day, Girls Day Dinge, um die Berufsorientierung weiterzubringen, bis hin zur 9., 10. Klasse, wo wir die Berufsvorbereitung anstoßen, ihnen bei den Bewerbungen helfen, Praktika vorbereiten, Praktika reflektieren.
Ich gehe nochmal zurück zu dem Punkt, den Sie eben angesprochen haben. Sie haben ja widersprochen und gesagt, doch, das ist schon auch Teilaufgabe der Schule, dahin zu schauen und das auch durchaus auch in eine therapeutische Richtung zu bringen. Astrid Krämer, Sie sind ja in der Lehrkräfteausbildung tätig. Wenn wir diesen Gedanken weiter spinnen, dann landen wir ja irgendwann bei der Frage, muss sowas wie psychologische, möglicherweise sogar therapeutische Fähigkeit Teil der Lehramtsausbildung sein?
Naja, die psychologische Grundbildung ist tatsächlich auch schon im Lehramtsstudium verankert, aber unterschiedlich stark. Das kann man nur so differenziert beantworten, weil es ja sehr viele unterschiedliche Universitäten und Lehramtsstudiengänge gibt. In der sonderpädagogischen Förderung beispielsweise gibt es mehr Module im Studium als im Bereich Gymnasium-Gesamtschule. Kann man sich vielleicht auch mal fragen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ich glaube schon, dass es seinen Platz haben muss im Studium. Es gibt ja inzwischen ein größeres Bewusstsein für das Thema an sich in der Gesellschaft. Wir sind bewusster geworden und wir gehen auch in Schule bewusster rein. Insofern müssen da Lehrkräfte eine Grundbildung haben. Was das Therapeutische angeht, das kann natürlich auch nur so und so weit funktionieren. Wir hatten das ja gerade schon, eine Klasse ist groß, es sind viele Schüler und Schülerinnen da. Therapeutisch einwirken kann ja eine Lehrkraft nur in begrenztem Maße, aber sie kann eben zusammenarbeiten mit den genannten Personenkreisen. Es kommt ja auch häufig vor, dass vielleicht Kinder, Jugendliche dann doch in einer Behandlung sind, dass man dann auch mit dem Psychologen sich mal austauscht und einfach auch außerhalb von Schule zusammenarbeitet und übrigens ja auch mit den Familien im Kontakt ist. Also ich habe selber auch in Schule gearbeitet und erinnere, dass ich mit manchen Eltern natürlich dann auch sehr eng vernetzt war bei Bedarf.
Wobei wir damit natürlich wieder bei der Frage sind, der Ressourcen, der zeitlichen, räumlichen Ressourcen, in denen so etwas in Schule stattfinden kann. Trotzdem wichtiger Hinweis, Herr Dänrich, danke Ihnen sehr für den Anruf und gemeldet unter der 00800 4464 4464 hat sich auch Claudia Jochen. Guten Tag.
Schönen guten Tag. Ich rufe aus Mössingen im schönen Baden-Württemberg an. Ich bin dort an einer Gemeinschaftsschule tätig. Und ich kann nur sagen, wir Lehrer laufen am Limit. Wir haben in der Pandemiezeit unheimlich viele Dinge auffangen müssen, die wir digital per Online-Konferenzen nicht auffangen konnten. Teilweise haben wir auch die Schüler nicht erreichen können, weil das Elternhaus eben nicht so hinterher war und auch selber massiv Probleme hatte. Also die Eltern hatten massiv Probleme, die Kinder zu unterrichten. Und deswegen hatten wir häufig das Problem, dass die Kinder sich selbst überlassen waren und dementsprechend nur vorm Computer saßen und gedaddelt haben, sage ich jetzt mal, oder sich berieseln lassen haben von irgendwelchen Netflix-Serien. Und diese sozialen Probleme und auch diese psychischen Probleme, die dadurch auftauchen, auch massiv Adipositas, die müssen wir jetzt auffangen. Und wir Lehrer laufen am Limit. Wir können nicht mehr machen, als wir hier gerade mit teilweise 28, 29 klassenstarken, kinderstarken Schulklassen. Wir sind nicht in der Lage, wenn wir ein, zwei Schüler haben in der Klasse, die auffällig sind, wir können das nicht auffangen. Und das hält den ganzen Betrieb, den Lehrbetrieb auf. Wir sind nicht mehr Wissensvermittler, sondern wir müssen tatsächlich psychologisch agieren. Und das können wir nicht leisten. Und da sind wir darauf angewiesen, dass wir Unterstützung bekommen, wie wir solche Schüler auffangen, die eben dann nicht durch soziale Netz fallen und dann auch nach der Schule. Also diese 2,5 Jahre Pandemie haben uns wirklich gezeigt, was es heißt, eine Gemeinschaft, eine Schulgemeinschaft, eine Klassengemeinschaft zu stärken und zusammenzubringen, dass das eine immense Aufgabe ist, die wir jetzt 2,5 Jahre lang nicht hinbekommen haben.
Wenn Sie das jetzt so andeuten, dann würde mich interessieren, wie viel oder welche Möglichkeiten haben Sie zum Beispiel auf die Hilfe von Fachleuten aus der Schulpsychologie oder der Schulsozialarbeit zurückzugreifen? Wie gehen Sie konkret vor? Sie haben jetzt ein Kind X, sechste Klasse, von dem Sie sagen, da brauche ich eigentlich Unterstützung. Was können Sie tun tatsächlich?
Also wir haben Gott sei Dank 3 Schulsozialarbeiter, die allerdings auch nur prozentual 50-100% beschäftigt werden. Die laufen, die tun schon, was sie können, aber die müssten mehr, wir bräuchten mehr Schulsozialarbeiter, die genau auch uns Lehrer unterstützen und mit dabei sind, auch auf die Eltern zuzugehen und quasi problematische Schüler noch zusätzlich zum Unterricht in irgendeiner Form zu unterstützen, weil das können wir Lehrer einfach nicht. Wir sind nicht in der Lage als Einzelperson. Wir sind dazu da, Wissen zu vermitteln und da können wir nicht noch sozial und psychologisch agieren. Und da brauchen wir mehr Sozialarbeiter.
Der Hilferuf, glaube ich, ist angekommen. Frau Wagler, wie sehen Sie das denn als Schülerin? Haben Sie Schulsozialarbeit, Schulpsychologie bei sich zum Beispiel so vor Ort, dass Sie da sofort drauf zugreifen könnten oder Mitschülerinnen und Mitschüler?
Ja, also jetzt tatsächlich bei mir persönlich an meiner Schule, wir haben die Möglichkeit und ich muss auch sagen, ich habe in der Vergangenheit immer ganz tolle Erfahrungen mit Schulsozialarbeit gemacht. Also das kann für viele Schülerinnen und Schüler wirklich eine tolle Anlaufstelle sein und ich sehe das aber genauso, denn es gibt einfach zu wenig Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, auch zu wenig Schulpsychologen und Psychologinnen, denn da ist der Bedarf eindeutig noch nicht gedeckt und da kann man noch viel machen. Also, ja.
In meiner Traumvorstellung gäbe es immer so ein gestuftes Vorgehen, ne? Dass es für Maßnahmen gäbe für alle, also so wie das Glücksfach zum Beispiel und dann zum Beispiel diese Beratungsangebote, die wir gerade schon angesprochen haben, also ganz niederschwellig in der Schule vor Ort und dann, wenn das nicht ausreicht, also dass man sozusagen so wie so ein theoriegeleiteten oder konzeptionell geleiteten so ein Vorgehen hat, wie geht man weiter? Wenn das nicht reicht, wer ist dann ansprechbar? Und wir jetzt als niedergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, wir haben einfach sehr lange relativ viel Zeit. Also einmal in der Woche 50 Minuten über 2, 3, 4 Jahre. Das ist einfach eine lange Zeit, wo man jemanden begleiten kann. Und natürlich kann das, also ist das ja unser Job, ne? Das soll ja auch niemand anders übernehmen müssen. Aber und natürlich bin ich nicht gefragt, bei den meisten Fällen oder bei vielen Fällen, sondern eben bei sozusagen der Spitze, die genau das braucht.
Also, Frau Jochen, Sie haben uns ja gerade geschildert, wie unter welchem Druck eben auch die Lehrkräfte stehen in dieser Situation, in der wir gerade sind. Jetzt hat Baden-Württemberg noch ein bisschen hin bis zu den Sommerferien, aber Sie sind schon mal in Sicht, würde ich sagen. Was würden Sie denn antworten auf die Frage, was Eltern mit ihren Kindern und Jugendlichen tun sollten in den Ferien? Lernlücken schließen oder Schule sein lassen?
Wir haben ja tatsächlich bei uns das Problem, dass die Eltern sich eher um sich selber kümmern müssen, um ihre eigene psychische Gesundheit und oftmals auch nicht die Möglichkeit haben, ihre Kinder adäquat zu fördern. Also sie nehmen, glaube ich, gerne jedes Angebot an, wenn man in den Ferien den Schülern die Möglichkeit geben könnte, auf eine Freizeit zu gehen oder nicht nur vor einem medialen Endgerät zu sitzen, sondern einfach mal Möglichkeiten zu finden, wie kann ich meine Freizeit anders gestalten, außer Computerspiele, außer mich berieseln lassen von Internet, kurzen TikTok-Videos. Wie kann ich meine Freizeit gestalten, die auch in bildungsfernen Schichten, sage ich jetzt mal, wie man das so gern formuliert, wie erreiche ich diese Eltern, die Angebote nicht aus der Zeitung, nicht aus dem Radio und auch sonst irgendwie wahrnehmen. Ich würde mich eher auf die Schülerschaft konzentrieren und gucken, wie kann ich die Schüler erreichen, weil die Eltern erreichen wir nicht.
Darf ich was anfügen?
Aber klar doch.
Ich würde, glaube ich, den Begriff bildungsfern ganz gerne durch bildungsbenachteiligt ersetzen. Ja. Ansonsten würde ich aber zustimmen. Also ich glaube, diese Angebote in den Ferien sind ganz wichtig. Es gibt sie ja auch schon, aber es bräuchte mehr. Und wichtig ist auch, dass dann die Barriere nicht hoch ist. Also dass man nicht siebenseitige, komplexe Anträge dafür ausfüllen muss, die niemand versteht, sondern dass das recht niederschwellig geht, dass Kinder in solche Maßnahmen reinkommen, von denen sie gewiss sehr profitieren werden. Und die Frage, ob es dann eher fachlich sein soll oder eher sozial, kann man ja auch von Kind zu Kind unterschiedlich beantworten. Manchen mag es auch gut tun, in einem Unterrichtsfach nochmal was nachzuholen. Aber das soziale Lernen, das hat natürlich wirklich gefehlt. Das ist ja eben auch das, was jetzt beobachtet wird. Und wenn wir hier viel reingeben, glaube ich, dass wir auch wieder Dinge verbessern können.
Frau Jochen, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und für den Impuls. Und wir reden gleich weiter mit Ihnen über psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Was kann Schule leisten?
Campus und Karriere. Auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Die psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen beschäftigt uns heute. Und wir gehen der Frage nach, was kann Schule in dieser Situation, in der wir gerade stehen, leisten? Gemeldet hat unter anderem Inge Werning. Und sie sagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht aus der Lehrerschaft zu viele Vorwürfe gegenüber den Eltern machen, die das vielleicht nicht hinbekommen mit ihren Kindern. Sie sagt, Eltern sind häufig nicht in der Lage gewesen, ihre Kinder zu unterrichten und haben darunter sicher selbst auch sehr gelitten. Eltern sind auch nicht für das Unterrichten ausgebildet. Und sie hält es für wichtig, davon auszugehen, dass Eltern jeweils das tun, was sie in der Lage sind zu leisten. Mail von Inge Werning. Daraus kann man natürlich die Frage anschließen, was machen wir dann jetzt in den Ferien? Frau Hanisch, Sie sind beratend natürlich tätig, weit außerhalb der Schule, wenn man so will, aber haben viel als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin mit Kindern und Jugendlichen zu tun.
Klar, ne? Ich würde natürlich im ersten Moment sagen, ja, psychische Gesundheit ist super wichtig. Wir müssen die Kinder auch ihnen jetzt ermöglichen, dass sie sich ein bisschen entspannen, schöne Sachen machen, einfach Freude erleben. Auf der anderen Seite starten sie dann nach den Ferien wieder in die Schule und wenn sie dann Lernlücken haben, ist spätestens dann die psychische Gesundheit wieder angezählt. Also von daher, es hängt ja gerade bei Kindern, nein, bei Jugendlichen auch so eng miteinander zusammen. Ich muss mich auch kompetent fühlen können, um psychisch gesund zu sein. Und dafür brauche ich Anforderungen, die ich bewältigen kann. Dafür brauche ich eben Kompetenzen, die ausreichen, um eben Erfolge oder Ziele zu erreichen. Also von daher, ne, entweder oder, glaube ich, wird wahrscheinlich
nicht funktionieren. Das ist jedes Mal ein individueller Balanceakt, ja, oder wie würde man das beschreiben?
Ja,
wahrscheinlich
ja,
ne? Genau. In dieser Richtung.
Genau, und aber auch da erlebe ich gerade, dass viele Eltern auch unsicher sind und ich, in Schulen auch. Was sollen wir eigentlich von den Kindern jetzt erwarten? Sollen wir Anforderungen reduzieren, weil sie so gestresst sind? Und da bin ich tatsächlich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich eben glaube, dass wir auch im Kopf haben müssen, dass Kinder erfolgreich sein wollen. Die wollen eben stolz sein, die wollen schwierige Sachen bewältigen und Herausforderungen meistern. Deswegen müssen wir ihnen auch diese Herausforderungen ermöglichen, aber natürlich so, dass sie es leisten können.
Die Frage, ob wir die Anforderungen in Schulen herunterschrauben sollten, die reichen wir mal weiter an einen Lehrer, an Herrn Kleiner, der sich gemeldet hat. Schönen guten Tag.
Grüße Sie, mein Name ist Wolfgang Kleiner, ich bin Lehrer in Baden-Württemberg, natürlich noch einige Wochen damit beschäftigt. Und ich habe schon seit geraumer Zeit, aber überhaupt ganz grundsätzlich, und das wird jetzt in Nachpandemiezeiten ganz besonders spürbar, eigentlich das Mantra Primat der Beziehungen. Also die Beziehungsarbeit mit Schülern, als ganz normaler Lehrer, nicht als Schulsozialarbeiter, nicht als jemand, der Brände löscht oder Sachen aufhängt, sondern der eigentlich den Alltag der Schüler wesentlich gestaltet, die ist, ich will meine Kollegen, weiß Gott, nicht kritisieren, aber die ist nicht ausreichend entwickelt. Und das ist eine Stellschraube, mit der wir so viel machen können, wenn wir das bewusst und mit Kalkül, aber auch mit Wertschätzung vor allen Dingen, betreiben, Beziehungen vorzuleben und Beziehungen in den Klassenzimmern zu erzeugen, die tragfähig sind. Immer wieder mal hat man eine Klasse, die total stimmig ist. Und dann merkt man, die trägt sich fast selber. Da wird aufgefangen, wer bekümmert ist, da ist ganz viel soziale Kompetenz und Energie, und die brauchen den Schulsozialarbeiter dann auch nicht unbedingt. Der Schulsozialarbeiter ist unbedingt nötig für die Dinge, die schwierig sind, aber mir liegt die Beziehungsarbeit am Herzen, und wenn ich ihnen, den Schülern zeige, dass ich sie wertschätze und achte und sehe, jenseits ihrer 1, 2 oder 3 plus, also zunächst mal den Menschen, und dann auf der Grundlage dahin gehen wirke, dass sie eben in der Englisch oder in meinem Fall in Englisch und Geschichte fachlich besser werden, dann ist meines Erachtens sehr viel geleistet. Und ich kann das ganz gut sagen, weil die Studenten, die ich mit diesem Beziehungsthema an der Uni Konstanz in Blog-Seminaren also unterweise, die sind unheimlich dankbar für diesen Zugang.
Wenn Sie sagen, Ihre Kolleginnen und Kollegen haben da manchmal noch ein bisschen Luft nach oben, was Beziehungsarbeit angeht, woran machen Sie das fest?
Das mache ich zum Beispiel daran fest, dass sie in ihre Units oder in ihre Inhalte völlig redlich und begründbar, dass sie denen ein übergroßes Gewicht beimessen, bevor die Beziehungsarbeit beginnt. Verstehen Sie, ich habe meine siebte Unit noch nicht fertig und ich muss noch die achte Unit schaffen. Da würde ich mir wünschen, dass man erst schaut, wie ist die Klasse beieinander, schaffen die das, ist die achte Unit so wichtig? Also ich will überhaupt niemandem da in Abrede stellen, dass er das Beste und Richtige will. Und dann sind Bildungspläne da und dann sind Schulbehörden da, die Dinge reformieren. Auch gerade jetzt wieder gibt es wieder eine neue Oberstufe mit anderen Parametern. Da in Baden-Württemberg fällt zum Beispiel die schöne Präsentationsprüfung weg, wo die Schüler selber das mündliche Thema bestimmen konnten. Jetzt gibt es wieder ein anderes Muster. Ist ein Detail. Mir geht es darum, dass ich sage, die Schule muss vor allem auch für die Schüler ein Ort sein, an den sie gerne gehen. Und zwar, weil sie sich da wohlfühlen, weil sie gesehen werden, weil sie wahrgenommen werden. Und damit kann ich auch die Krisen, die in Pandemiezeiten in Elternhäusern entstanden sind, Überforderungskrisen, damit kann ich meinen Beitrag als Fachlehrer leisten, dass die einigermaßen lebenstüchtig und lebensfähig sind in dieser Phase.
Das klingt ehrlicherweise nach einer ziemlich gesunden Berufshaltung, wenn ich das so höre. Frau Wagler, direkt dazu und dann Frau Krämer.
Ja, also ich kann da Herr Kleiner tatsächlich auch ziemlich gut zustimmen. Ich war bis vor 2 Jahren aufgrund des Schulsystems eben in Baden-Württemberg auch an einer Gemeinschaftsschule, und wir hatten Lehrer, denen waren mir wirklich wichtig, und die waren auch gerade im ersten Jahr von Corona, da habe ich dann meine ersten Prüfungen gemacht. Und wenn du wirklich Lehrer hast, die Verständnis zeigen, die jetzt mal sagen, okay, wir lassen das jetzt mal weg, das ist ein bisschen viel, ist aber auch nicht wichtig, ist nicht schlimm, wenn es später irgendwie fehlt. Also es macht ganz arg viel Spaß dann als Schüler, mit Lehrkräften zusammenzuarbeiten, die Verständnis zeigen und die auch dir das Gefühl geben, dass du ihnen nicht egal bist. Und damit habe auch ich immer ganz tolle Erfahrungen gemacht. Deswegen kann ich dem tatsächlich nur zustimmen.
Ja, das würde ich dann auch tun. Es gibt ja zahlreiche Studien, die belegen, dass die Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülern und Schülerinnen im Grunde der größte Erfolgsfaktor ist, auch für gute Leistungen. Also das ist wichtiger als irgendeine besondere Unterrichtsmethode, die ich gerade auspacke. Wir bei uns am Zentrum für LehrerInnenbildung, wir haben zahlreiche Projekte, das hatte ich eben erwähnt, wo eben schon Studierende mit bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und da wird dann dieser Bereich eben auch schon eingeübt. Also da wird schon eine Beziehung eingegangen und es wird auch darüber reflektiert. Es gibt Angebote dazu. Ich glaube, das kann ein Weg der Lehrkräfteausbildung sein, das schon früh zu starten. Und noch ein letzter Gedanke. Ich glaube, um das gut machen zu können, um Beziehungen aufzubauen, brauche ich ja eben Zeit. Das Thema hatten wir schon. In Grundschulen ist es so, dass eine Lehrkraft sehr viele Stunden in der Woche mit einer Klasse arbeitet. An weiterführenden Schulen ist das nicht der Fall. Da kann es vorkommen, dass der Biologielehrer auch Klassenlehrer ist. Der hat dann irgendwie 3-4 Stunden die Woche maximal mit seiner Klasse. Und da würde ich echt gerne kritisch drauf schauen, ob man da nicht mal ein bisschen noch mal neu drüber nachdenken kann, dass denn eben auch unbedingt das zweite Fach beim Klassenlehrer liegt. Vielleicht kann man da auch noch innovativer sein, dass einfach diese Personen viel Zeit mit den Kindern und Jugendlichen verbringen. Und dann sehe ich übrigens auch, wo es psychische Probleme gibt.
Frau Harnisch?
Und ich würde die Zeit gerne noch ergänzen, um schöne Dinge gemeinsam machen. Also wenn wir uns wieder unser Fachglück vorstellen, eben wenn man sich vorstellt, eine Klassenlehrkraft wäre eben dann dafür zuständig, mit den Kindern zu überlegen, wann sie sich eigentlich stolz und toll und wunderbar fühlen, dann macht das natürlich auch sofort wieder was mit der Beziehung oder eben Ausflüge oder einfach schöne Zeit zusammen zu verbringen. Ich glaube, das könnten wir noch sehr viel besser nutzen.
Darf ich da was
sagen? Ja, gerne. Ich wollte gerade zu Ihnen weitergeben, Herr Kleiner.
Also das ist kurioserweise eine der Übungen, die ich mit meinen Studenten mache, nämlich einfach einen Tag zu gestalten, der nicht in der Schule stattfindet und der zu füllen ist. Und dann ist eine Teilaufgabe dieser Übung ist, Beziehungsangebote einzubauen. Also wo, man kann ja mit einer Schülergruppe in den Bus setzen und dann in ein Museum fahren und dann fährt man wieder nach Hause und dann war das auch ein Lerngang. Aber man muss dann so einen Lerngang eben so öffnen, dass es den Zeitraum gibt, wo man mal wegen im Klettergarten auf irgendeine Kletterpartie warten muss oder wo jedenfalls Raum ist und eben die besagte Zeit, sich tatsächlich füreinander zu interessieren. Aber das kann auch viel trivialer sein. Das kann die Frage am Montagmorgen sein, how was your weekend? What did you do? Bevor ich mein Buch aufschlage und sage, jetzt müssen wir Vokabeln abhören oder einen Test schreiben. Einfach diesen Perspektivenwechsel zu zeigen, es ist ein gemeinsames Projekt, Schule zu machen. Und ich bin zwar, ich leite das an, aber ich interessiere mich für euch. Mhm. Und ich möchte gerne was von euch mitbekommen. Und das, ich glaube, dass meine Stütze an der Stelle ist meine ganz persönliche, dass ich selber gerne zur Schule gegangen bin und dass ich auch an diesem Lebensabschnitt eine große Neugierde habe, obwohl ich jetzt schon jenseits der 50 bin und gut jenseits der 50. Das ist so eine aufregende Zeit, in der so viel klar gemacht wird und entschieden wird, dass wir da gerade mit ein bisschen positivem Denken und auch mit Lösungen für uns Angebote machen können, die Schüler ganz dankbar aufnehmen. Also da.
Ja, das ist ein spannender Punkt, Herr Kleiner, weil so, wir haben ja 800.000 Lehrkräfte in Deutschland ungefähr und ich vermute, dass es auch in Ihrem näheren Umfeld und vielleicht in Ihrem eigenen Kollegium den einen oder die andere gibt, die sagt, Mensch, Kleiner, komm mir nicht mit solchen Sachen auch noch. Ich habe so schon genug zu tun und der Stundenplan ist schon viel zu voll und das Schuljahr viel zu kurz und wir müssen nachholen. Und wie soll ich das denn auch alles schaffen?
Also was den Stundenplan betrifft und die Stundentafel und die Stundenzahl, ich meine, das haben wir Gymnasiallehrer alle mal erlebt. Wir hatten, glaube ich, mal 23 Wochenstunden und jetzt sind wir in Baden-Württemberg bei 25. Und das ist ja immer auch so ein Tiefschlag gewesen, politisch zu erfahren, dass man doch offenbar noch 1 oder 2 Stunden mehr machen könnte. Das ist unbenommen, absolut. Also ich glaube, dass unsere Chance ist, also und da muss an der Stellschraube müsste gedreht werden, wenn Mittel da sind, wenn auch vor allen Dingen Lehrkräfte da wären, die bereit sind, das zu tun. Ich glaube, dass das letztendlich um sowas geht wie Haltung. Mhm. Und wie sehr verheirate ich mich mit meinen Fächern und meinem Bildungsplan und meiner Erfüllung und wie sehr verheirate ich mich, sage ich jetzt mal im metaphorischen Sinne, mit der Aufgabe, junge Leute zu begleiten. Und dann habe ich ja, wenn ich meine Fächer mag und kann, dann habe ich ja ein riesiges Pfund, mit dem ich auch erfolgreich sein kann. Ich kann ja sagen, guck mal, das ist jetzt aber in Englisch, bist du wirklich weitergekommen und das ist ja toll, wie du jetzt sprichst oder wie wir kommunizieren können. Ich habe zwei Achsen. Ich habe die Beziehungsebene und die fachliche Ebene. Aber ich glaube, ich darf die fachliche Ebene nicht so überbetonen, dass die Beziehungsebene nicht bespielt wird. Und wenn ich sie bediene, kann ich mir so viel Stress ersparen.
Ist das, Astrid Krämer, in der Lehrerinnenausbildung ausreichend berücksichtigt?
Ja, ich glaube, es wird zunehmend berücksichtigt, aber wir sind natürlich immer noch in dem System, dass angehende Lehrkräfte zwei Fächer studieren, Bildungswissenschaften, und das Ganze dann eben doch sehr fachlich orientiert ist. Und ich glaube, dass es irgendwann auch nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist nicht mehr zeitgemäß, und auch die Lehrpläne in den Schulen sind es zum Teil nicht mehr. Muss ich da wirklich jede Matheformel lernen? Muss ich jedes Gedicht interpretieren, so wie es immer gewesen ist? Während Themen reinkommen, ne, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung, jetzt haben wir ja gerade diesen Bereich Glück angesprochen, was ist mit Demokratie? Demokratiebildung etc. Und Frau Wagler nickt hier gerade. Also ich glaube, wir alle dürfen noch mal ganz kritisch drauf schauen. Es muss eigentlich etwas Übergreifendes geben. Es gibt schon Schulen, die machen irgendwie freie Projekttage jeden Freitag, wo ganz frei zu Themen interdisziplinär gearbeitet wird. Wir lernen ja nicht in Fächern in Wirklichkeit, ne? Und da würde ich mir ganz viel Mut wünschen, sowohl von den politisch Verantwortlichen als auch von allen anderen, die da mal ein bisschen Druck ausüben. Warum gibt es ein Fach Religionslehre, während ein großer Prozentsatz überhaupt nicht mehr evangelisch oder katholisch ist? Also lasst uns da doch mal wirklich mutig sein und was anders machen. Und dann können wir diese Bereiche auch integrieren.
Frau Wagler dazu, dann Frau Hanisch.
Ja, also ich kann jetzt Frau Krämer tatsächlich nur vollkommen zustimmen. Es ist einfach unheimlich wichtig, dass wir nochmal manche Dinge überdenken, uns überlegen, braucht es das noch, braucht es das nicht mehr. Ich möchte aber auch nochmal zu dem Punkt, den Herr Kleine vorhin erwähnt hat, auch noch gerne was hinzufügen, nämlich solche Sachen wie Teambuilding-Maßnahmen, wo man mal einen Ausflug macht, wo man zusammen was unternimmt. Was für uns Schüler ganz wichtig ist, ist mal vielleicht die Betonung, das zu betonen, dass es dafür nie zu spät ist. Also nur weil jetzt durch Corona-Richtlinien vielleicht am Anfang des Schuljahres es nicht möglich war, die Teambuilding-Maßnahmen am Anfang der 5. Klasse zu machen, heißt es nicht, dass sie jetzt nicht mehr nachgeholt werden können, weil es nichts mehr bringt. Denn die Erfahrungen, die ich einfach gemacht habe, haben gezeigt, es ist egal, wie alt du bist, in welcher Klasse du bist, Teambuilding-Maßnahmen machen irgendwie doch immer Spaß und sie bringen eigentlich immer was. Also ja, es würde mich freuen, wenn man so Sachen dann auch nachholt, die durch Corona einfach weggefallen sind. Und wie gesagt, ich kann Frau Krämer nur bei allen Punkten zustimmen.
Und das würde ja auch heißen, Teambuilding-Maßnahmen darf man nicht zugunsten, sagen wir mal, noch von einer weiteren Lerneinheit ausfallen lassen.
Ja,
weil die halt auf dem Plan steht und gemacht werden muss, genau. Bis Ostern oder Weihnachten oder irgendwann.
Ja. Also ich finde, das sollte immer Vorrang haben. Ich meine natürlich, dass man jetzt nicht jeden Monat 2 Tage lang irgendwo hinfahren kann, um Teambuilding-Maßnahmen zu machen. Das ist natürlich vollkommen klar.
Warum eigentlich nicht?
Ja, das stimmt. Wenn es in den Stundenplan reinpasst, wenn man das vielleicht überarbeitet, dann finde ich das auch bestimmt eine tolle Idee. Aber Teambuilding-Maßnahmen sollten immer einen größeren Stellenwert haben als jetzt, wie jetzt eben Herr Kleiner vorhin gesagt hat, muss jetzt die 8. Unit Englisch wirklich unbedingt sein oder kann man sie vielleicht auch ausfallen lassen?
Frau Hanisch.
Die Frage ist ja, was sind eigentlich die Voraussetzungen, die ich brauche, um gut lernen zu können? Und das, was wir jetzt gerade besprechen, ist ja, geht ja in die Richtung, ich brauche eigentlich psychische Gesundheit oder ich muss mich wohlfühlen, ich brauche sichere Beziehungen, ja, emotionale, so eine emotionale Wohlfühlatmosphäre, und dann kann ich eben auch gut lernen. Und ich glaube, wenn wir das vernachlässigen und eben so tun, als könnten wir eben über einfach bessere Strategien oder mehr Stoff oder interessanteres Kognitives oder so sehr den Fokus darauf legen, dann verpassen wir was oder dann nutzen wir einen tollen Motor, den wir alle in uns haben, eben nicht ausreichend.
Ich habe noch einen Gedanken, wenn ich darf.
Bitte.
Mir fällt gerade das Thema Lehrkräftegesundheit ein. Das kommt inzwischen stärker im Studium an und es wird auch sehr nachgefragt von Studierenden. Also wir haben bei uns dazu ein Wahlmodul gebaut und das wird unheimlich nachgefragt. Denn nur wenn Lehrkräfte gesund und präsent und bei sich sind, können sie überhaupt auf Kinder und Jugendliche schauen und können Angebote machen. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Gedanken. Total. Derzeit erreicht nur ein Drittel der Lehrkräfte das Pensionsalter. Das kann so nicht sein. Und da braucht es auch Ressourcen.
Frau Hanisch, brauchen wir eigentlich sowas wie eine Lehrkräfteambulanz, eine psychologische?
Naja, also ich bin ja in der Ausbildung für die Lehrkräfte im Bereich Sonderpädagogik, also die Förderschullehrkräfte. Und da diskutieren wir das im Moment sehr stark, wie sehr wir emotionale Kompetenz im Studium verankern können. Also so ein bisschen wie in der PsychotherapeutInnen-Ausbildung ist es ja auch so, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen, Selbsterfahrung tief, also verankert ist. Also sowas in die Richtung zumindest zu denken, selber sich besser zu kennen oder seine eigenen Gefühle besser zu kennen. Ich glaube, dass das wichtig ist.
Herr Kleiner, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Danke für diese Impulse. Sie sehen, wie das hier direkt gezündet hat und so eine ganze Diskussionswelle ausgelöst hat. Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Wir haben eine Mail bekommen von Alexandra Wendeborn und sie sagt, ist Lehrerin in Freiburg, kriegen viele Anrufe aus dem Südwesten heute und viele Meldungen an einer Waldorfschule. Sie sagt, in vielen Diskussionen um die Frage, wie belastend die Schülerinnen und Schüler durch die Corona-Pandemie waren und sind, taucht meines Erachtens zu wenig auf, dass vielen Kindern im sozialpsychologischen Bereich Erfahrungen in den letzten 2 Jahren entgangen sind, die kaum zu kompensieren sind. Und das ist ja schon mal eine harte Aussage, ob die kaum zu kompensieren sind. Die fehlenden Kontakte, schreibt sie weiter, haben Spuren hinterlassen und für die Entwicklung wichtige Schritte konnten nicht nachvollzogen werden. Frau Hanisch, Sie sind Professorin für Psychologie und Psychotherapie. Kann man da noch nachholen oder ist da etwas uneinholbar und unwiederbringlich verloren gegangen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, ja, nachholen auf jeden Fall. Aber die Kinder sind so wie in ihrer Entwicklung zum Teil zurück. Also wir sagen entwicklungspsychologisch immer, sind Meilensteine der Entwicklung nicht gegangen worden oder bewältigt worden. Und das ist natürlich immer ein Problem für die nächste Entwicklungsphase. Und das dem würde ich auf jeden Fall gerade so zustimmen. Ich glaube, wir müssen alle an allen Stellen eben versuchen, die Kinder da zu unterstützen, diese Meilensteine zu gehen.
Frau Keimer?
Ja, das würde ich genauso sehen. Wir können es ja jetzt nicht mehr rückgängig machen, was geschehen ist. Wir können ja im Grunde nur Angebote machen. Eine andere Chance haben wir ja gar nicht und die müssen dann so gut sein, wie es geht. Und mit Blick auf den Herbst, was ja gerade auch schon so durch die Medien geht, ich hoffe, dass das dann auch sehr ernst genommen wird, dass bitte Bildungseinrichtungen nicht mehr geschlossen werden. Wir haben ja jetzt gesehen, wie stark die Auswirkungen sind. Wir haben übrigens viele Länder in Europa, die deutlich weniger geschlossen haben. Da würde ich mich auch freuen, wenn mal so ein Blick über die Grenzen geworfen wird. Mhm. Es gibt ja vielleicht doch bessere Lösungen.
Wenn wir jetzt so knapp vor den Sommerferien oder in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel schon beginnend, wenn wir auf die Zeit nach den Sommerferien schauen, auf den Beginn des kommenden Schuljahrs, was würden Sie sich wünschen, Frau Krämer? Wie sollte dieses Schuljahr starten? Was sollte man nochmal überdenken? Wie sollte vielleicht so ein Impuls oder ein Inhalt sein, mit dem wir in dieses neue Schuljahr 2022/23 reingehen?
Ja, vielleicht greifen wir im Grunde alles auf, was in dieser Sendung gesagt wurde. Also es ist natürlich ganz wichtig, dass dann auch wieder Beziehung gelebt wird, dass auf die Kinder als Individuum geschaut wird. Wie ist es ihnen? Wie sind sie durch die Ferien gekommen? Für manche wird es ja eine ganz erholsame, gute Zeit sein, aber das ist auch nicht für alle so. Das müssen wir einfach wissen. Und dass wir dann hoffentlich Angebote für alle haben. Es gibt ja Corona-Aufholgelder, die an Schulen angekommen sind. Und da wird jetzt diskutiert, ob sie verlängert werden. Die müssen ganz unbedingt verlängert werden. Das Thema ist nicht Ende des Jahres beendet. Und ich kriege das mit bei uns am Zentrum. Also im Grunde rufen jede Woche Schulen an, die sagen, könnt ihr uns bitte Studierende schicken? Wir kommen nicht mehr klar. Und da muss weiter gearbeitet werden. Das darf überhaupt nicht vergessen werden bei allen Problemen, die ja sonst gerade da sind.
Ne? Frau Hanisch, Ihr Wunsch ans kommende Schuljahr?
Wir könnten mit dem Fach Glück anfangen. Oh, ist ja jetzt vielleicht ein bisschen zu revolutionär, aber genau. Ich sag's mal so.
Man kann auch aus einer Samstagssendung bei Campus und Karriere heraus eine Schulrevolution starten, kein Problem. Frau Wackler, was wünschen Sie sich fürs nächste Schuljahr?
Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man natürlich aus den vergangenen 2 Jahren lernt, dass man sich aber auch nicht demotivieren lässt von den Erfahrungen, die man in den letzten 2 Jahren gemacht hat. Also es gibt, diese 2 Jahre haben viel aufgedeckt, haben viel gezeigt, was man noch verbessern muss. Aber wenn natürlich hoffe ich, dass es im nächsten Jahr nicht mehr notwendig sein wird, dass man irgendwelche Schulen schließen muss. Da kann ich auch Frau Krämer wieder nur zustimmen. Und es würde mich eben sehr freuen, wenn wir aus den letzten 2 Jahren etwas gelernt haben, uns aber nicht demotivieren lassen und einfach motiviert und mit ganz vielen neuen Ideen, dass man eben neue Ideen auch zulässt, dass man auch etwas ausprobiert. Das würde ich mir einfach sehr wünschen.
Klasse Schlusswort für unsere Sendung. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke allen, die angerufen haben, die sich gemeldet haben per Mail, per Telefon zur psychischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Was kann Schule leisten? Ein Rezeptbuch haben wir so ein bisschen angefangen zu schreiben. Es lässt sich natürlich nicht in einer Stunde klären, was da passieren muss, aber ich glaube, viele gute Ideen sind aufgebracht worden, vor allem auch von meinen Gästinnen hier. Jette Wagler war da, Schülerin und Mitglied im Landesschülerbeirat Baden-Württemberg. Astrid Krämer von Zentrum für Lehrerinnenbildung ZFL an der Universität zu Köln. Und Charlotte Hanisch, Professorin in Köln für Psychologie und Psychotherapie in Heilpädagogik und Rehabilitation und Leiterin der psychotherapeutischen Kinder- und Jugendambulanz an der Uni Köln. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut. Musik.